Was zum Beispiel nicht funktioniert, das will ich auch einmal sagen, ist, Krafttraining und VO2 Max stehen in keiner Relation.
Das also, habe ich gelesen, es gab irgendwie eine bessere Effizienz bei einer dieser Studien, glaube ich, beim Zeitfahren, aber die VO2 ja. Max hat sich nicht verändert.
Ja, es gibt eigentlich keine, also bestimmt irgendwo findet sich eine, aber da ist der auf jeden Fall Konsens in der Sportwissenschaft, dass welche Form von Krafttraining auch immer, also wie gesagt, auch in größten Meta-Analysen, dass eigentlich keine signifikanten Effekte zu erkennen sind von der Verbindung, wie Krafttraining den oxidativen Stoffwechsel, / die VO2 Max, verbessert.
Krafttraining verbessert die Sehnensteifigkeit. Das denkt ja Gott und die Welt, ich will beweglich sein, aber meine Sehnen sollen ja steif sein. Also die sollen ja was aushalten. Das fand ich zum Beispiel spannend, dass du, dass Läufer beim Krafttraining, oder ich glaube, es gibt ja auch diese, nennt sich das, pylometrischen Sprünge.
Pylometrisch, ja. P-L-Y-O. Ja.
Pylo. Pylo, genau.
Plyo.
Ach, Plyo, Entschuldigung.
Ja, kein
Pylometrisch.
Problem.
Diese Sprünge, die dann auch zum Krafttraining dazugehören, weil man springt ja da meistens mit 80 Kilo auf den Schultern oder vielleicht 70, dass sowas zum Beispiel auch der Sehnensteifigkeit zugutekommt. Und natürlich, wie wir früher mal schön gesagt haben, der Schnellkraft.
Was Maximalkrafttraining ja macht, ist nicht für Hypertrophie zu sorgen, sondern ganz klar dafür zu sorgen, dass die Reizleitung zum einen besser wird, die neuronale Ansteuerung besser wird und ich einfach in der Lage bin, wenn man so will, mehr von der Muskulatur anzumachen, die ich jetzt gerade für eben diese Belastung brauche. Und das ist irgendwas, was ich mir später dann im Ausdauersport zunutze machen will, dass wenn ich jetzt sage, ich mache eine tiefe Kniebeuge und ich möchte dafür sorgen, dass meine vordere Oberschenkelmuskulatur da richtig krass mitarbeitet, dann ist das ja die, die ich auch beim Radfahren, ja, hauptamtlich würde ich jetzt einfach mal so selbstbewusst sagen, brauche. Dafür brauchen wir halt einfach nur mal ein stabiles Oberkörperkorsett alleine schon. So, und je schlechter das ausgebildet ist, desto schwammiger wird es auch im Becken, desto mehr Beckenbewegung haben wir, desto mehr Kraftverlust haben wir, der nicht da ankommt, wo der ankommen soll, und desto mehr Energie brauchen wir logischerweise, um eine gewisse Leistung zu bringen, weil wir einfach verschleudern. Und dann würden wir bei einem sinngemäß besser trainierten Oberkörper halt an den Punkt kommen, dass wir wahrscheinlich feststellen werden, dass der eine verbesserte Tretökonomie, so heißt es in den Studien, oder eine Bewegungsökonomie hat, weil der halt einfach zielgerichteter die Übertragung seiner Kraft dahin bekommt, wo der die hinhaben soll. Herzlich willkommen. Es ist wieder Junk Miles Donnerstag. Das wird die Folge sein, in der wir heute in einer Stunde Krafttraining für Ausdauersportler, aber sowas von prägnant, ohne Füllwörter, ohne Abschweifung und so weiter zustande bringen, wie wir das noch nie zustande gebracht haben. Deswegen absoluter Wortführer, genau bei diesem Thema, mein geschätzter Kollege Daniel Beck.
Moin.
Daniel.
Moin, ich habe gerade komischerweise in deinen Augen den diabolischen Blick von Jack Nicholson gesehen. Das ist unglaublich. Das ist mir das erste Mal aufgefallen.
Wirklich. Würde ich als Kompliment
eine leichte,
betrachten.
In der Augenpartie eine leichte Ähnlichkeit.
Wir sind auch verwandt mit. Das ist mein Bruder.
Echt?
Er ist ein paar Jahre älter. So.
Geringfügig.
Von der vierten Frau meines Vaters.
Ich glaube, er hat auch mehr Oscars. Oder hat Jack Nicholson überhaupt Oscars gewonnen?
Davon würde ich sehr stark ausgehen. Also alles
sagen.
Andere wäre Quatsch, oder?
Ja.
Das ist ja, aber du weißt und mittlerweile, glaube ich, auch die Junkmiles-Hörerinnen und Hörer, dass so meine Kenntnis über Blockbuster eher so geht, so ist. Ja, wie oft ich sagen muss, wirklich, manchmal komme ich echt dumm vor. Also auch schon in meiner Kindheit war das schon so. Außer hier Mila kann fliegen und die Kickers. Das war das einzige, und Sandmännchen,
okay,
was ich so geguckt habe.
Also nicht mal irgendwie die Kinder von Bullerbü geguckt?
Wie gesagt, alles nicht.
Echt nicht?
Und es ist auch, also.
Wie hast du deine Kindheit verbracht?
Es ist auch,
also
wirklich,
du bist Sauerländer wie ein.
Ja, ich war draußen.
Wie ein 70-jähriger Bundeskanzler.
Richtig, ich war draußen viel. Und es ist auch heute, das ist eine kurze Anekdote aus meinem Leben. Wenn ich denn dann mal den Moment habe, dass ich mir denke, okay, ich setze mich mal aufs Sofa. Und dann anschließend denke, okay, jetzt könnte ich mal den Fernseher anmachen. Dann passiert es häufig, dass ich gewisse Filme, die ich schon 28 Mal geguckt habe, nochmal gucke, weil es mir alleine zu anstrengend ist, irgendwas Neues zu gucken und so. Ich bin da wirklich, mich holt
aber
das nicht
das
so gut
kann
ab.
Ich gut verstehen. Ich bin zum Beispiel, man darf es echt nicht laut sagen, aber ich gucke gerne immer noch den Original Top Gun Film. Also den ersten, den zweiten auch. Also finde ich auch cool, aber der erste hat was. Der hat auch, finde ich, immer noch eine geile Filmmusik und so. Ja. Und auch so bei James Bond Filmen, man wird einfach nicht enttäuscht. Ja. Also je älter man wird, desto mit mehr Niederlagen muss man ja umgehen. Und wenn man dann noch einen Film guckt und das schlägt einen dann auch noch nieder, weil man einfach sagt, der ist scheiße oder das Ende gefällt mir nicht oder damit kann ich mich nicht identifizieren, muss ich ganz ehrlich sagen, dann gucke ich halt irgendwie Goldfinger nochmal. Das ungefähr 100. Mal. Der ist halt immer noch gut.
Ich habe weder einen Top Gun Film in meinem Leben geguckt und James Bond kenne ich Casino Royale.
Okay. Das ist ja noch schon mit Daniel Craig.
Ja, ich kenne keinen anderen außer Daniel Craig, nein.
Okay, wow.
Also Pierce Brosnan habe ich keinen einzigen James-Bond-Film, glaube ich.
Sean Connery auch nicht?
Ja, nein.
Mein George Lazenby würde ich dir ja noch...
Das ist genau das, was ich meine.
Aber du weißt schon, Top Gun und Tom Cruise und so, das sagt dir schon was.
Ja, weil ich Mission Impossible 3 geguckt habe.
Okay, guck, Mission Impossible,
aber auch nur 3.
Gar nichts mit anfangen.
Nur 3. Okay. Also offensichtlich hat es auch 1 und 2 mal gegeben, denke ich.
Ich glaube, es gibt ganz viele Mission Impossible.
Ja, und wahrscheinlich gibt es mittlerweile auch 12 und ich kenne nur Nummer 3. Also nicht 3 in der Summe, sondern 3.
Aber Winnetou 1 bis 3 kennst du?
Ja, tatsächlich.
Okay.
Ja, das vielleicht, ja, das schon noch und mit Sicherheit auch den ein oder anderen hier, Vier Fäuste gegen Rio. Und
ach so,
ne?
Hier Bud Spencer und Terence Hill. Echt, genau. Sowas? Oh, die finde ich ja.
Police Academy 1 bis 3.
Okay, das ist aber arg flach, hey.
Ja, Nackte Kanone. 1 und 2.
Okay.
So, und genau wie eingangs gesagt, ohne Umschweife und so weiter, werden wir genau beim Thema landen, sofort.
Stimmt, da warst du ja mit Vier Fäuste.
Zwischen vier Fäuste gegen Rio.
Ja,
Vier Fäuste für ein Halleluja kommt jetzt. So heißt die heutige Folge. Vier Fäuste für ein Halleluja.
Genau, wir reden über mein Lieblingsthema, Krafttraining für Ausdauersportler.
Wie sieht dein Krafttrainingsprogramm aus?
Ich habe mir Kurzhanteln bestellt.
Ja, das reicht
nachdem
schon,
ich zwei Stück in 5 Kilo habe, habe ich mir jetzt noch 2 Stück in 10 Kilo.
Warum gehst du nicht ins Fitnessstudio einfach?
Weil ich das zu doof finde. Mir ist es zu wuselig. Ich habe mir 2 Fitnessstudios angeguckt und dann habe ich gemerkt, also in dem einen wurde da gerade Hyrox rumgetanzt. Also du weißt ja, mittlerweile gibt es ja sogar Turnschuhe, wo Hyrox draufsteht. Also die zieht man nur fürs Hyroxen an.
Ah, okay.
Und auch Shorts, die man nur noch zum Hyroxen anzieht.
Dürfen das Hybrid-Athleten machen oder müssen das ausschließlich Hyrox-Athleten?
Ich glaube, das sind alles Hyroxer. Und ja, wie gesagt, mir war das irgendwie zu wuselig. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich dann doch nicht hin. Und dann habe ich mich auch, das war auch halb der Grund, warum ich das Thema ganz spannend fand, ich damit ein bisschen beschäftigt und habe geguckt, okay, kann ich mit Kurzhanteln auch was machen? Und dann habe ich festgestellt, okay, das ist, glaube ich, echt für mich die angenehmere Methode.
Ja.
Und
warum sollte ein Radfahrer Krafttraining machen?
Also
anders. Sollte ein Radfahrer Krafttraining machen?
Ich würde sagen,
warum?
Ja. Und ich würde sagen, je älter du bist und je weniger ambitioniert du bist, also desto eher solltest du erst recht ein Radtraining machen, weil ich finde, wir können es, glaube ich, so ein bisschen trennen. Also die Profis machen es, einige machen es, glaube ich. Es gibt einige, die es verstärkt machen. Aber ich glaube, wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast, ist es, glaube ich, für dein Gesamtwohlbefinden gar nicht so verkehrt.
Also das bezieht sich, braucht man nicht für Radfahrer beziehen, sondern für gesamtgesellschaftlich.
Ja, ich glaube, und da ist es so eine spannende Geschichte, wo man gucken muss, hängt man sich jetzt wirklich komplett an der Wissenschaft auf und sagt, okay, gut, Vor- und Nachteile und so, oder sagt man, oh, guck mal, wenn du eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde pro Woche übrig hast, mach das halt. Und wir wollten ja heute wirklich mal von Krafttraining reden und nicht von Core-Training, also das mal nebendran.
Ja, genau, ich habe mich auch in der Vorbereitung gefragt, wenn ich das jetzt so halbwegs didaktisch wertvoll wiedergeben müsste, was ich dann erzählen würde zum Krafttraining und habe auch versucht, so, das manchmal bin ich ein bisschen eingeschränkt in meiner Triathlon-Bubble, habe versucht zu überlegen, wie das dann so für Radsportler ist und wie man das machen würde, egal ob jetzt Hobby, Amateur, Profi, ganz, ganz wurscht. Und ehrlich gesagt, glaube ich, habe ich einen guten Plan. Also ich glaube, ich habe wirklich so, ich hätte diverse Empfehlungen zu geben, wie man das machen könnte. Oder also Empfehlung ist vielleicht schon Ideen, Ansätze. So, und genau, und da wollen wir heute drüber sprechen. Das geht auf jeden Fall über Core-Training hinaus, auch wenn, man darf das ja gar nicht so schlecht machen, weil es ist halt auf jeden Fall Teil davon.
Ich habe das auch nicht gemeint, aber oftmals wird dieses Krafttraining dann wiederum nur auf dieses Core-Training, oh, ich arbeite nur mit meinem eigenen Körpergewicht, ja, kann ich machen, ich bin auch so schwer, ich kann auch eine Kniebeuge machen ohne Gewichte, da haben meine Hamstrings und mein Po-Muskel hat dann auch schon genug mit zu tun, aber mit Gewichten wird es dann halt noch ein bisschen spannender so.
Ja,
genau. Und ich finde halt schon, wir degenerieren, glaube ich. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und insofern ist, glaube ich, kann Krafttraining gar nicht falsch sein. Und um auch die Ansätze der Sarkopenie entgegenzusetzen, die ja schon, was ich gelesen habe, es war mir auch neu, zwischen 30 und 40 einsetzt.
Das spüre ich jeden Tag.
Ja, ehrlich?
Auf jeden Fall.
Ich dachte, das kommt erst ab 50.
Auf jeden Fall. Jeden Tag. Und
dann war ich eine Ausnahme.
Genau.
Nee, also ich glaube, es ist wirklich ein Thema und ich habe das auch teilweise bei Frauen verfolgt, die das dann einfach machen und sagen, okay, mir tut es gut. Die betreiben Ausdauersport, machen aber trotzdem noch irgendwie Krafttraining im Studio und so. Muss ich echt sagen, das finde ich wirklich cool.
Ja.
Also gehört, glaube ich, eine gewisse Disziplin dazu, aber irgendwann dankt es dir, glaube ich, dein Körper ganz extrem.
Ja. Ich würde mal den Esel von hinten aufzäunen.
Zäumen?
Nee, bewusst.
Zäunen?
Bewusst okay, zäunen.
Gut. Okay. Wollen wir erstmal reden, was es bringt oder wollen wir schon Empfehlungen geben?
Ich würde auch, ich würde ein paar Überthemen oben drüber schreiben, wo, bei denen auch sehr klar wissenschaftlich bewiesen ist, dass das die Vorteile von Krafttraining sind in Bezug auf Ausdauersportler. Mhm. Das ist natürlich ganz wichtig, das zu sagen. Und eines der, ich würde sagen, die wichtigsten Punkte, die wir finden, ist zum einen, und ich sage das jetzt zum Einstieg und dann hören wir damit auf, weil das nicht unser Fachbereich ist, ist natürlich all das, was mit Verletzungsprävention, Rehabilitation und so weiter, Aufbautraining etc. Passiert. Und das sage ich, wie gesagt, ganz bewusst, davon habe ich einfach schlicht keine Ahnung oder nicht ernsthaft. Da würde ich jetzt immer irgendwen anders darüber reden lassen, wenn es darum geht, wie man nach einem Kreuzbandriss zurück zum Laufen kommt oder nach einer Sprunggelenksverletzung oder
mit Gewichten oder. Kann ich dir aus.
Ja, also
ist aus meinem privaten Umfeld sagen.
Ja, nee, und also immer mit Gewicht. Also ich glaube, auch da, wenn wir jetzt über Krafttraining sprechen, auch wegen mir, Core, aber Core-Training kann auch ganz viel mit Gewicht zu tun haben. Es muss ja nicht ohne Gewicht sein. So, und deswegen, also das ist das eine Thema, Verletzungsprävention und Rehabilitation. Und das ist auf jeden Fall absolut sinnvoll. Und deswegen ist das Teil des täglichen Programms, was natürlich auch dann jetzt immer so ein bisschen verschwimmt. So, wenn wir jetzt aber wirklich auf Performance gehen, würde ich zwei Aspekte vorwegstellen. Erstens neuronale Ansteuerung, zweitens Bewegungsökonomie. Mhm. Also mit der klaren Erkenntnis, dass wir sehr häufig auch in teilweise, da gibt es ja zuhauf Studien zu Meta-Analysen bis zum geht nicht mehr, also Meta-Analysen, die quasi verschiedenste Studien sich anschauen und gucken und am Ende dann zusammenfassen, welche Effekte eben Krafttraining für Ausdauersportler haben kann. Und eines der häufigsten Effekte, die wir vorfinden, ist eine Verbesserung der neuronalen Ansteuerung, ist auch eine Verbesserung der Bewegungsökonomie. Was wir auch finden, ist klar eine Verbesserung der anaeroben Performance, also Leistung im höher intensiven Bereich, gerade in Verbindung zu schnellen Muskelfasern und sowas. Und dann auch, und dann wird es aber so ein kleines bisschen schwammiger, wenn es dann so in Richtung allgemeiner Leistungsfähigkeit geht. Also wenn du jetzt beispielsweise, 20 Kilometer Time Trial machst oder einen 5 Kilometer Lauf, ne? Also sobald es so in diese wirklichen Performance-Leistungen geht, da finde ich zum einen wird es halt immer schwierig dann zu überlegen, welchen Anteil daran hat jetzt exakt das Krafttraining. Ne? Das ist halt bei Bewegungsökonomie einfacher oder bei Ansteuerung einfacher rauszufinden. Und zum anderen sind die Ergebnisse da auch bei weitem nicht so klar. Also es gibt einige Studien, die zeigen, das bringt was. Dann ist aber auch wieder die Frage, wie lang ist jetzt das Zeitfahren, was wir da fahren oder der Lauf, ne? Dass halt eine Verbesserung der anaeroben Leistung eher auf ein 8 Kilometer Zeitfahren einzahlt als auf einen 40 Kilometer Zeitfahren, ist physiologisch sehr logisch. Und deswegen würde ich die Punkte auch so ganz bewusst mal ein kleines bisschen außen vor lassen, weil, wie gesagt, da wird es schwammig, da geht es ganz viel um die Probandengruppe, um die sportliche Vorerfahrung, um das allgemeine Training, um die Zielsetzung. Was zum Beispiel nicht funktioniert, das will ich auch einmal sagen, ist, Krafttraining und VO2 Max stehen in keiner Relation.
Das also, habe ich gelesen, es gab irgendwie eine bessere Effizienz bei einer dieser Studien, glaube ich, beim Zeitfahren, aber die VO2 Max hat sich nicht verändert.
Ja, es gibt eigentlich keine, also bestimmt irgendwo findet sich eine, aber da ist der auf jeden Fall Konsens in der Sportwissenschaft, dass welche Form von Krafttraining auch immer, also wie gesagt, auch in größten Meta-Analysen, dass eigentlich keine signifikanten Effekte zu erkennen sind von der Verbindung, wie Krafttraining den oxidativen Stoffwechsel, / die V2 Max, verbessert. So, also den Teil kann man sich eigentlich ein Stück weit streichen. Mhm. Genau. Und will das aber gleichzeitig gar nicht so absolut sagen, weil die Möglichkeit, eine VO2 Max zu verbessern, geht dann auch wieder ganz viel damit einher, dass man auch körperlich in der Lage sein muss, solche Intensitäten zu fahren und zu laufen. Also streng genommen, wenn du jetzt Läufer bist und du willst eine höhere VO2 Max haben, dann sollte dein gesamtes Korsett auch in der Lage sein, hohe Intensitäten laufen zu können. Und dann bist du wieder ganz viel bei so Verletzungsprävention, Rehabilitation, Core-Training, alles, was dazu gehört.
Ich habe zum Beispiel einen spannenden Begriff gehört, der im ersten Moment ja, weil ein Wort da drin ist, eigentlich negativ behaftet ist, aber ja eigentlich positiv, also wenn man dann drüber nachdenkt. Und zwar Krafttraining verbessert die Sehnensteifigkeit. Das denkt ja Gott und die Welt, ich will beweglich sein, aber meine Sehnen sollen ja steif sein. Also die sollen ja was aushalten. Das fand ich zum Beispiel spannend, dass Läufer beim Krafttraining, oder ich glaube, es gibt ja auch diese, nennt sich das pylometrischen Sprünge.
Pylometrisch, ja. P-L-Y-O. Ja.
Pylometrisch. Pylo, genau.
Plyo.
Ach, Plyo, Entschuldigung.
Ja, kein
Plyometrisch.
Problem.
Diese Sprünge, die dann auch zum Krafttraining dazugehören, weil man springt ja da meistens mit 80 Kilo auf den Schultern oder vielleicht 70, dass sowas zum Beispiel auch der Sehnensteifigkeit zugutekommt. Und natürlich, wie wir früher mal schön gesagt haben, der Schnellkraft. Also beim
genau, und jetzt lass noch mal kurz überlegen, wo das herkommt, ne? Weil dann landest du auch sehr schnell bei den Krafttrainingsformen, die das unterstützen. Also, wenn wir jetzt uns den Läufer vorstellen, ist jetzt egal, ob der im Triathlon läuft oder wie auch immer. Und ich nehme bewusst jetzt den Läufer, weil du bei dem Läufer deutlich größere Unterschiede in der Bewegungsökonomie finden kannst als beim Radfahrer.
Mhm.
Also auch da gibt es das, dass man sagen kann, dass ein Wirkungsgrad sich verändern kann und dass quasi die Differenz zwischen deiner, wenn man so will, energetischen Leistung und deiner mechanischen Leistung sich verbessern kann und du ökonomischer treten kannst. Aber die Range ist so klein, dass immer auch so ein bisschen die Frage ist, habe ich das jetzt wirklich gut rausgemessen? Habe ich dafür gesorgt, ich mache das anhand von O2-Aufnahmen und CO2-Abgaben, habe ich dafür gesorgt, dass die Ernährung vor dem Test standardisiert wurde und so weiter, weil auch das wieder eine Auswirkung auf O2-Aufnahme und CO2-Abgabe hat. Und deswegen finde ich das beim Radfahren so ein bisschen schwierig, auch wenn manche Studien durchaus zeigen, dass die Bewegungsökonomie auch beim Radfahren sich verbessert durch Krafttraining. Also das will ich mal so stehen lassen, deswegen ist das ganz wertfrei. Beziehe mich aber ganz bewusst auf Läufer, weil das ist auch das, was wir bei uns bei Highsize täglich machen, Laufökonomien zu messen. Und wenn wir uns kurz überlegen, was Laufökonomie eigentlich bedeutet, um da den Aufhänger zu haben, dann geht es ganz stumpf darum, wie viel Aufwand muss ich dafür betreiben, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu laufen. Punkt. So, und das Prinzip ist natürlich, je weniger Aufwand ich betreiben muss, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu laufen, desto besser ist es. Also je ökonomischer ich dann werde. Ne, vergleichbar mit, wenn ich jetzt ein Auto habe mit einem Spritverbrauch von X bei 130 km/h, dann möchte ich, dass das Auto möglichst ökonomisch ist und möglichst wenig Sprit verbraucht, um eine gewisse Geschwindigkeit fahren zu können. Und wenn wir uns dann jetzt diesen plyometrischen Vorgang angucken, dann beschreibt die Plyometrie ja nichts anderes als diesen reaktiven Vorgang aus, ich habe einen Fußaufsatz und wenn wir uns das kurz einmal vorstellen, wie das abläuft, ne, wenn ich jetzt einen Schritt nach vorne mache, dann setze ich den Fuß auf, dann fange ich den ab, indem ich den ja auch bremse, ne? Also wenn wir uns das vorstellen, dann habe ich ja irgendwo eine Bremswirkung, damit ich überhaupt mein eigenes Körpergewicht abfangen kann und dann beschleunige ich das nach dieser initialen Bremsphase wieder raus. So, und das ist ja ein klassischer, wir sprechen auch gerne vom Dehnungsverkürzungszyklus. Also ich dehne erst, je nachdem welches Körperteil ich mir jetzt gerade angucke, ja. Und dann verkürze ich wieder, weil ich dann den Vortrieb generiere. Und genau das beschreibt letztendlich die Plyometrie, also diesen reaktiven Vorgang, wenn man so möchte, eines Schrittes. So, und dann kann man sich überlegen, was ist daran alles beteiligt. Und dann landest du ganz schnell bei der Steifigkeit von Sehnen und Bändern, also namentlich gesprochen, ne? Bei der Steifigkeit angefangen bei deinem Fuß, der ja wahnsinnig viele Sehnen und Bänder beinhaltet, ne? Also wie stabil funktioniert der Aufsatz, wie viel kinetische Energie kann deine Achillessehne aufnehmen und wieder abgeben und so weiter, dann kannst du das auf jede Muskulatur beziehen und ja, im Allgemeinen eigentlich auf letztendlich jedes Band und jede Sehne, die irgendwie an diesem Vorgang beteiligt sind. Und das zieht sich ja Ewigkeiten hoch. Also es ist ja nicht nur in Bezug auf Fuß- und Sprunggelenk, sondern es geht ja weiter über das Knie, über die Hüfte und alles, was dazugehört. So, und jetzt ist es so, wenn wir dann den Überschwang machen zum Thema Krafttraining, in dem Falle zum Beispiel, dann ist ein plyometrisches Training eine Form, bei der wir, und die können wir mal direkt als eine der sinnvollen Krafttrainingsformen quasi ja, uns merken, wenn man so will, dann ist das ja einfach irgendwas, wo ich hingehe und durch plyometrisches Training diesen reaktiven Vorgang versuche zu verstärken, um eben dazu beizutragen, dass unter anderem diese Sehnen- und Bändersteifigkeit halt besser funktioniert. So, und jetzt ist das aber nicht nur Sehnen- und Bändersteifigkeit, sondern es geht ja auch ganz viel um quasi Ausbildung der Muskulatur, gerade so der Haltemuskulatur, ne? Also die, die das Sprunggelenk halt stabil hält. Das machen ja nicht nur die Bänder, sondern gibt es ja auch viele kleine Muskelgruppen, die dazu beitragen, die jetzt nicht die offensichtlichen Laufmuskeln sind. Im Fuß natürlich genau das Gleiche und ja, eigentlich sinngemäß überall. Und deswegen ist halt plyometrisches Training ja etwas, was quasi das ja, simuliert, wenn man so will, nur in deutlich intensiverer Form, was wir beim Laufen mit jedem Schritt haben. Mhm. Ja, und wenn wir plyometrisches Training betreiben wollen, dann können wir auch einfach laufen oder wir können es dann unter Zuhilfenahme verstärken. Und das würden wir zum Beispiel machen, indem wir sagen, wir nehmen irgendwelche Sprungformen als Beispiel und springen auf Kästen drauf, von Kästen runter, beschleunigen dann raus. Also es gibt ja unterschiedlichste Formen von Sprüngen, die ich anbringen kann, die zum plyometrischen Training dann zuzuzählen sind.
Drucksprünge, Strecksprünge, alles, was wir von früher noch kennen.
Ganz klar, ja, aber eher so Counter-Movement-Jump, Drop-Jump und so weiter, Squat-Jump. Also und da ist jetzt dann die Frage immer, welchen du dann wählen würdest, um, also mit welchem Ziel, um diesen reaktiven Vorgang zu haben. Aber
wenn ich anfange, erstmal den, bei dem ich mich am wenigsten verletzen kann, würde ich mal sagen.
Das auf jeden Fall.
Das glaube ich, beim gesamten Krafttraining.
Ganz genau.
Langsam rangehen, ja.
Und halt vielleicht auch erstmal quasi dann aus dem Stand raus und nicht vom Kasten runter. Mhm. Weil das ja zum Beispiel, das dafür ist der Kasten häufig da, ne? Also der steigert die Intensität. Wenn ich von einem Kasten runterspringe auf 30 Zentimeter Höhe, kann ich mir vorstellen, dass ja mindestens mal der Dehnungszyklus oder der Dehnungsanteil am Dehnungsverkürzungszyklus halt jetzt deutlich intensiver ausfällt, weil ich entgegen der Gewichtskraft quasi, die sich über diese 30 Zentimeter natürlich anders auswirkt, halt dieses Abbremsen eingehen muss und deswegen halt einen höheren Kraftanteil brauche, mehr Steifigkeit in den Sehnen und Bändern brauche, mehr Ansteuerung der Muskulatur habe und alles, was dazugehört. Deswegen, plyometrisches Training ist ein klares Ja. Und das ist erstmal der theoretische Teil. Wenn ich jetzt in die praktische Umsetzung gehen würde, ja, dann würde ich mich jetzt immer fragen, wer ist jetzt meine Zielgruppe? Mhm. Ne? Also dem Läufer würde ich das empfehlen, das auch immer gerne zum Beispiel ins Training mit einzubauen, also ins Lauftraining mit einzubauen. Gleiche gilt für einen Triathleten zum Beispiel. Ist jetzt beim Radfahren, ja, weiß ich nicht, ob ich da jetzt so richtig die Notwendigkeit sehe, das zu machen. Also ich würde es wahrscheinlich mitmachen. Das ist aber auch die Frage, was kriegt das jetzt für ein Label? Ne? Fällt das dann eher irgendwann unter Verletzungsprävention und Co. oder unter Ansteuerung? Da kannst du es natürlich genauso auch ein Stück weit mit reinziehen. Weil, ja, wie gesagt, je nachdem, welche Idee du dahinter hast. Aber gerade für den Läufer auf jeden Fall, sowohl im Gym als auch während einer Laufeinheit. Genau. So, und da fällt auf jeden Fall schon mal das plyometrische Training drunter, was ich jetzt als, um zurück zum Anfang zu kommen, was einen klaren Benefit für die Bewegungsökonomie mit sich bringen kann. Ich würde es aber auch beim Thema neuronale, muskuläre, intrakoordinative Ansteuerung nicht vergessen. Also auch dazu trägt es garantiert bei. Mhm. Das ist vielleicht jetzt nicht hauptamtlich, aber
würdest du es mit irgendeinem Signalgeber verbinden? Also, dass du sagst, okay, ich baue mir auf meinem Handy irgendwas ein, was dann ein Geräusch gibt, dass ich es in dem Abstand mache. Also, dass ich noch ein paar Sachen mehr in meinen neuronalen Netzen ansteuere, als nur, ja, jetzt habe ich Lust zu springen, jetzt mache ich, sondern dass irgendwie sowas auch noch von außen kommt.
Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte eine Gruppe zu trainieren von Triathleten, dann würde ich das Signal von außen geben. Das hätte zum einen
organisatorische Gründe.
Die organisatorischen Gründe und dann die Frage auf die Reaktion ist sicherlich nicht verkehrt. Ne? Auch das ist wahrscheinlich nicht zu unterschätzen, wenn auch jetzt im Triathlon höchstens ja einmal irgendwie so richtig von Bedeutung beim Startschuss. Ansonsten, nee, bitte kein Handy beim Training, da bin ich altbacken.
Also nee, ich hätte jetzt nur das Handy als Timer oder als Signalgeber, du kannst auch die Garmin-Uhr nehmen.
Ist wie wenn du ein Handy brauchst zum Einschlafen, weil du denkst, du hast deine coole Schlaf-App dabei und so weiter. Okay, ich glaube immer, dass die, wie würde man sagen, die Distraction wäre das englische Wort, die Distraktion, wer kennt's nicht, dadurch, dass du das Handy in der Hand hast und dann doch wieder abgelenkt bist und so weiter, ist aber eher so eine, also ich bin altbacken, so, und aufgrund meines Jahrgangs von 63 finde ich halt, dass Handys nicht ins Training gehören.
Und war das nicht mit Abi-Treffen? Du hast erst 20-jähriges Abi-Treffen?
Ja, aber erzähl das den Leuten nicht da draußen. Sonst wissen
du möchtest dich absichtlich alt machen?
Ja, manchmal bin ich alt.
Du hast doch nur Angst vor diesem sozialen Jahr, das die Rentner machen sollen.
Kommt das bald?
Ich habe es irgendwie gelesen und finde es eine Frechheit, weil ich war doch schon beim Bund. Warum soll ich jetzt noch ein soziales Jahr machen?
Ja. Ja.
Aber gut. Das steht auf einem anderen
Wenn
Blatt.
Wenn du bis dahin ausreichend Krafttraining gemacht hast, um deinen degenerativen Prozess entgegenzuwirken, dann würde ich sagen, kannst du das machen. Deswegen ist hier der Appell an die Bundesregierung, dass es
Krafttraining verpflichtend wird.
Nee, es gibt einfach kostenfreie Fitnessstudio-Mitgliedschaften für Leute ab Mitte 30. Es wird quasi analog abgerechnet von der Krankenkasse in Verbindung zu den ersten Vorsorgeuntersuchungen, die ich auch machen musste. Ab Mitte 30, glaube ich, erinnere ich mich dunkel. Echt? Ja, da hat man mir zumindest gesagt, ich soll mir mal einen Hausarzt suchen. Was? Weil ich hatte keinen. Sowas halt. Dafür musste ich 36 werden, glaube ich, um einen Hausarzt zu haben.
Und dann zu gucken, ob deine Tetanus-Impfung noch gilt.
Habe ich alles dann gemacht.
Okay.
Und so weiter, was ja durchaus schon eine große Hürde ist, in diesem Land einen zu bekommen, wenn man noch keinen hat.
Ein Hausarzt oder eine Tetanus-Impfung?
Nee, ein Hausarzt.
Okay.
Also zumindest im Großraum Hamburg habe ich die Erkenntnis gehabt. So, und dann finde ich das total okay. Und dann können wir, darauf können wir uns einigen, dass das Angebot an meinen geschätzten sauerländischen Kollegen Friedrich Merz.
Fritze.
Wenn es Fitnessstudio-Mitgliedschaften ab 35 kostenfrei gibt, um dem degenerativen Prozess entgegenzuwirken, dann halte ich auch ein zweijähriges, freiwilliges, was dann nicht mehr freiwillig ist, soziales Jahr für verpflichtend und gut und wichtig. Und dann können wir das gerne machen. Aber, wie gesagt, die Bedingungen sind klar. Wir können nicht das eine so und so machen. Also wir können nicht sagen, plocker mal schön wie ein Schwein und dann noch hinterher nochmal oben drauf. Das geht nicht. Das geht gegen meinen sozialen Gedanken. Ja.
Wo waren wir stehen geblieben? Genau, Handy.
Biometrischen Training.
Ja, genau. Und Handy aus. Kein Handy im Training.
Ja, absolut nicht.
Herr Gießmann und Herr Magert, beide nicht.
Wir sind etwa, sind in vielem ähnlich. Was noch viel weniger geht, ist Handy beim Maximalkrafttraining. Mhm. Und das ist nämlich die nächste Form, die ich gerne mit einbringen wollen würde. Wenn wir beim Thema neuronale Ansteuerung sind, dann kommen wir nicht umher um Maximalkrafttraining. Und dann müssen wir, und das ist ganz wichtig bei diesen ganzen Krafttrainingsformen, durchaus sehr sensibel sein bei der Trennung, was jetzt noch sinnvoll ist und was eben nicht mehr so sinnvoll ist. Mhm. Also keine Studie zeigt, ist zu absolut gesagt, ich kenne keine Studie, die zeigt, dass Hypertrophietraining in irgendeiner Form zuträglich sei für den Ausdauersport.
Mhm.
Wir werden garantiert Studien finden, die absolute Nichtskönner als Probanden herangezogen haben und bei denen man dann sagen kann, dass auch die kleinste Form der Bewegung, möge sie noch so egal sein, dass die vielleicht dann auch dazu beiträgt, dass die schneller 5 Kilometer gehen können, so ungefähr. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so despektierlich sage. Aber ob wir da dann Hypertrophietraining oder Kegel nehmen, ist wahrscheinlich egal. Aber es gibt keinen sinnvollen physiologischen, biomechanischen, was auch immer, was Zusammenhang zwischen Hypertrophietraining und irgendeiner Verbesserung, die für Ausdauersport großartig relevant ist.
Hypertrophietraining ist Massezuwachs.
Hypertrophietraining, genau, ist Massezuwachs, also auch damit einhergehend.
Bewusst Massezuwachs.
Genau.
Und nicht ich trainiere und ich bekomme Muskeln, weil das kann mir beim Radfahren auch passieren.
Klar.
Ja.
Und das passiert dir sicherlich auch beim Maximalkrafttraining ein Stück weit. Mhm. Und das passiert dir auch, wenn du eine gesunde Form von Kraftausdauertraining, was auch immer das heißen mag, nimmst. Aber um das quasi zu benennen, wenn wir jetzt von Hypertrophietraining sprechen, dann reden wir von einer Trainingsform, bei der wir, keine Ahnung, 3 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen machen mit einem Gewicht, wo wir halt mit hinkommen.
Mir ist übrigens eingefallen, was Kraftausdauertraining bedeutet.
Bitte.
Und zwar, wenn du vor 40 Jahren Abitur gemacht hättest, hättest du gelernt, dass beim Kraftausdauertraining im Vergleich zum Ausdauerkrafttraining der Kraftreiz höher zu werten ist als der Ausdauerreiz, während beim Ausdauerkrafttraining der Ausdauerreiz höher zu bewerten ist als der Kraftreiz. So war es damals in der 12. und 13. Klasse im Sport-LK.
Ja, es ist ja immer ein bisschen, ich spreche auch von Kraftausdauertraining, wenn ich K3-Training auf dem Rad meine. Ja.
Und nein, ich wollte nur, weil wir uns da drüber immer lustig machen über die Definition.
Ja, weil das schon auch, also was ist jetzt Kraft und was ist jetzt Ausdauer und dann ist das natürlich auch so, was ist jetzt Koordination und dann gibt es noch Kondition. Mhm. Ne? Das ist ja das Erste, was man lernt, wenn man Sportwissenschaften studiert, dass Kondition die Summe aller Dinge ist. Ausdauer, Beweglichkeit, Kraft und so weiter und so fort. Und es gibt da kein richtig oder falsch, glaube ich. Und ich glaube, alle wissen so ungefähr, was gemeint ist. Und es ist auch völlig okay, diese Begrifflichkeiten zu benutzen. Aber ad absurdum führen wir das dann, wenn wir von Maximalkraftausdauer sprechen und so weiter. Ne? Wenn wir dann, je präziser wir werden in einer Disziplin, desto alberner wird es dann, wenn wir diese beiden Sachen noch miteinander in Verbindung bringen, glaube ich halt. Ne? Aber also zurück zum Maximalkrafttraining, da ist die Sache ja sehr klar. Wie gesagt, die Abgrenzung zur Hypertrophie ist, ich benutze beim Maximalkrafttraining deutlich mehr Gewicht. Mhm. Und weil das nahe der möglichen Maximalkraft ist, also so im Bereich von 90-95%, jetzt mögen mich gerne alle korrigieren, wenn es auch irgendwo Protokolle gibt, die mit 85 anfangen oder bei 93,7 losgehen und so weiter, völlig fein und völlig richtig, aber also der Einfachheit jetzt halber mal, aber wir gehen vom One-Repetition-Maximum aus, also was kann ich, könnte ich drücken, wenn ich wirklich nur einmal das drücken würde, was natürlich in der Theorie, in der Praxis manchmal schwieriger in der Umsetzung ist, aber dann gibt es halt Umrechnungsformeln, die kann man googeln, wie man sich daran tastet, wie man den Test richtig macht und was da am Ende bei rauskommt. Und dann reden wir so von ungefähr 90-95% der maximalen Kraft, die möglich ist. Und dann bezeichnen wir das als Maximalkrafttraining und machen aber auch maximal irgendwie 2-3 Wiederholungen davon. 1-3, so um den Dreh. Wenn du davon 6 machen kannst, war das Gewicht zu gering. Mhm. Das ist quasi die Regel. Also
was ja tendenziell auch nicht schlimm wäre und nicht zwingend auf ein Hypertrophietraining zu.
Was überhaupt nicht, genau, und das ist ja der Punkt, was Maximalkrafttraining ja macht, ist nicht für Hypertrophie zu sorgen, sondern ganz klar dafür zu sorgen, dass die Reizleitung zum einen besser wird, die neuronale Ansteuerung besser wird und ich einfach in der Lage bin, wenn man so will, mehr von der Muskulatur anzumachen, die ich jetzt gerade für eben diese Belastung brauche. Und das ist irgendwas, was ich mir später dann im Ausdauersport zunutze machen will, dass wenn ich jetzt sage, ich mache eine tiefe Kniebeuge und ich möchte dafür sorgen, dass meine vordere Oberschenkelmuskulatur da richtig krass mitarbeitet, dann ist das ja die, die ich auch beim Radfahren, ja, hauptamtlich würde ich jetzt einfach mal so selbstbewusst sagen, brauche. Und man muss sich das ja so vorstellen, ne, der Reiz wird ausgegeben, wird geleitet zur Muskulatur hin, dann ist da so eine Membran drumrum, die, wenn man so will, diesen Reiz verteilt über die Muskulatur. Und dann ist die Frage, wie viel von dieser Muskulatur ich jetzt gerade mit einem Reiz versehe, damit die kontrahiert. Mhm. Und das Prinzip ist ganz simpel, je mehr, desto besser, weil ne, je mehr ich anzünde von der Muskulatur, desto mehr Kraft kann ich am Ende entwickeln. Und dafür ist halt Maximalkrafttraining wichtig. Und deswegen ist das was, was einem dann, wie gesagt, bei neuronaler Ansteuerung halt auf jeden Fall helfen kann. Deswegen halte ich Maximalkrafttraining für eine Sache in der Theorie pauschal für alle. Mhm. In der Praxis wird es ein bisschen schwieriger, weil es natürlich schon in der Umsetzung durchaus auch eine große Herausforderung mit sich bringt. Also wenn wir jetzt, auch beim Core-Training kann ich eine Menge falsch machen, ist überhaupt keine Frage. Aber wir müssen uns ja immer überlegen, was ist jetzt der Hebel des Falschmachens. Ne? Wenn ich jetzt eine Kettlebell nehme von 5 Kilo und die Bewegung mache ich falsch, dann ist es nicht gut und auf lange Sicht kann sich auch eine Disbalance einschleichen. Keine Ahnung, was egal. Wenn ich jetzt aber natürlich 120 Kilo auf meiner Hantelstange habe und ich mache damit tiefe Kniebeugen und ich mache da viel verkehrt, dann kann das natürlich wirklich auch zu tiefgreifenden Schäden führen, weswegen sich immer so ein bisschen die Frage stellt, ist der oder diejenige in der Lage, dieses Maximalkrafttraining sinnvoll umzusetzen? Ist der richtig gut geschult da drin? Ist da jemand mit dabei, der das mitmachen kann, der das beaufsichtigt, der auch die Übungsausführung korrigiert und alles, was dazugehört? Aber zurück zur Theorie erst einmal. Pauschal würde ich sagen, macht auf jeden Fall für jeden Sinn erstmal. Also gibt es gar keinen Grund, das nicht zu machen, weil es halt eben auf Ansteuerung einzahlt, auch auf Ökonomie einzahlt, weil auch da wieder Sehnen- und Bändersteifigkeit als Beispiel. Kraft-Längen-Relation der Muskulatur ist natürlich, wenn wir da eine komplexe Bewegung haben, wie eine tiefe Kniebeuge als Beispiel, und wir treiben die mit unter Zuhilfenahme von maximaler Kraft oder dann entsprechendem Gewicht, was ich dafür brauche, in Richtung des Maximums, der 100%, dann ja, kann man sich vorstellen, zahlt das natürlich auch auf alles, was im submaximalen Bereich stattfindet, ein.
Also was ich ganz spannend finde, also wir reden ja oftmals von Studien und wir wissen ja, dass die Studienteilnehmer bei solchen Sachen teilweise schon sehr gut trainiert sind.
Teilweise, ja. Ja.
Aber
ja,
ich glaube, gerade wenn wir vom Radfahren reden, dann haben wir manchmal U23-Teams, die machen das schon seit 10 Jahren und so. Ja. Also ich finde, was ich jetzt so verfolgt habe, auch so bei Hobbysportlern, wenn du anfängst, Krafttraining zu machen, dann merkst du relativ schnell, wo deine Defizite sind. Und das, du hast das vorher so schön gesagt. jetzt nehmen wir mal den vorderen Oberschenkelmuskel, der funktioniert beim Radfahren. Was zum Beispiel nicht funktioniert oder was du nicht einsetzen musst, obwohl es mit einer der größten Muskeln ist und du kannst trotzdem Vortrieb erzeugen, ist zum Beispiel dein Po-Muskel, ich glaube Gluteus Maximus so. Lotte, die wir beide ja auch kennen und schätzen, sagen so nach dem Motto, im Radfahrer kannst du eigentlich an den Hintern greifen und wenn der Hintern irgendwie knackig ist oder so, dann weißt du, dass er den Muskel einsetzt. Es gibt aber ganz viele Amateur- oder Hobby-Radsportler, die fahren und haben keinen Arsch in der Hose, so nach dem Motto. Also ich gehöre da komischerweise auch dazu. Ich wiege zwar viel, aber am Po ist nichts dran. Und ich finde, dieses Krafttraining kann dann manchmal dir selber zeigen oder beziehungsweise hilft dir zu kompensieren an bestimmten Stellen, wo du Muskeln haben solltest, die eigentlich förderlich wären für den Sport, du aber locker ohne das auskommst. Also wie zum Beispiel, du kannst Fußball spielen und einen guten rechten Fuß haben, Aber es ist besser wäre es, wenn du beidbeinig bist. Aber mit dem rechten Fuß schaffst du es immerhin noch bis Kreisliga A, So. Und das sind so Sachen, wo ich so denke, das wird bei vielen dieser Studien halt nicht immer mitgemessen, weil das Potenzial der Studienteilnehmer zu gut ist. Ich muss nicht bei der U23 von Red Bull Bora Hansgrohe drüber reden, ob deren Gluteus Maximus trainiert ist oder die Wadenmuskulatur. Da gehen wir mal davon aus. Wenn du aber jetzt irgendwelche 40-Jährigen nimmst oder 30-Jährigen, Männlein wie Weiblein und guckst, dann denkst du, oh, da habe ich aber noch Defizite und die fahren dann auf einmal schneller oder besser oder kriegen später Muskelkater oder however. Das ist so ein bisschen was, wo ich immer denke, ist natürlich auch schwierig, weil es gibt weitaus wichtigere Studien in der Medizin, die man machen sollte, als dass man jetzt guckt, okay, wie müssen Hobby-Radsportler Gewicht oder Krafttraining machen, damit sie noch besser werden. Ich finde nur, da sind wir nicht immer so state of the art bei diesen Studien. Das finde ich immer so ein bisschen, wo so die gelebte Wissenschaft oder die, wenn man es mal selber anwendet, dann merkt man sehr schnell, oh, bringt mir was. Und wenn es nur Balanceübungen sind,
Ja, also finde ich total gut. Ich hatte gerade kurz noch mal ein bisschen hier in meine Aufzeichnung geguckt, weil ich noch eine Studie gefunden habe, weil du es gerade sagtest. Da war eine Meta-Analyse, die brandneu 2025 ist, mit 262 untersuchten erwachsenen Radsportlern, davon 60 Frauen und 202 Männer. Okay, vermute ich. Entschuldigung, wenn ich jetzt Geschlechter außen vor gelassen habe. Und die hatten eine durchschnittliche VO2 Max von 61 Millilitern. Da fand ich das schon gut. Ja, das ist schon, also das muss man wirklich fairerweise sagen, das ist schon richtig, richtig gut. Also bei der Anzahl Mensch, wenn wir jetzt hier gleich rausgehen und gucken in der Einkaufszone, wer eine Sauerstoffaufnahme von 61 oder mehr hat, dann wird es nicht jeder Zehnte sein, ne? Sondern dann fällt das richtig dünn aus. Und das fand ich ziemlich cool. Und da war das gleiche Spiel, da gab es da wurde untersucht, Maximalkrafttraining mit oberhalb von 80% des One-Repetition-Maximums und da waren die Erkenntnisse, gingen in ähnliche Richtung. Also die Tretökonomie hat sich verbessert, es waren Radfahrer in dem Fall, die anaerobe Spitzenleistung hat sich verbessert. Genau, an der Stelle sei vielleicht gesagt, ich werde garantiert nochmal irgendwie einen Blogbeitrag online stellen zu auch diesem Thema auf junkmiles.de. Um das auch nochmal dann quasi die Studie nochmal da dran zu hängen. Das finde ich immer wichtig, wenn wir da jetzt einfach so von reden, weil es ist manchmal ein bisschen schwierig, da hin und her zu springen und jetzt jeden Autor und jedes Journal irgendwie parat zu haben. Aber wie gesagt, ich verspreche hoch und heilig, es kommt raus. Das, was du aber sagst, ist ja, hast du vollkommen recht, was so die Studienlage angeht und wo auch immer sich die Schwierigkeit stellt, also Henne-Ei-Prinzip, ne? Was die Studie untersucht ist, wie verbessert Maximalkrafttraining jetzt wegen mir die Tretökonomie. Warum die das aber tut, klar, das wird dann auch in irgendeiner Form hergeleitet, ne? Dann sind wir bei neuronaler Ansteuerung und so weiter und so fort, aber da würde jetzt, oder sagen wir es mal so, es wäre eine sehr komplexe Trainingsstudie, würden wir jetzt schauen, wie tiefe Kniebeugen ausgeführt im Maximalkrafttraining gegebenenfalls das Verhältnis der muskulären Beteiligung an der Übungsausführung verändert. Also das, was du ja gerade gesagt hast, war sinngemäß, da wir machen eine Übung oder haben irgendein Krafttrainingsprogramm, dann wird was besser, super. Dann können wir auch noch versuchen zu begründen, woran das liegt oder natürlich auch die Studie so ausführen, dass uns das deutlich wird und so weiter. Wo es natürlich tricky wird, ist irgendwie jetzt für den Einzelnen dann rauszufinden, das ist auch nicht unbedingt immer die Aufgabe der Wissenschaft, aber da wird es natürlich in der Praxis dann interessant, ne? Also wenn du jetzt einen Radfahrer hast und du möchtest, dass der seine Leistung voll entfaltet, dann darf man sich schon vorsichtig die Frage stellen, wie viel Beteiligung du von einem Gluteus Maximus als Sinnbild für jetzt den Po-Muskel, wie du es gesagt hast, neben all den anderen kleinen Glutei Max Minimi, so heißen sie nicht, aber du hast, aber wie dann so die Beteiligung ist, weil das ist ein ganz klarer Fall. Also guck Radfahrern und Triathleten auf den Hintern. Und meistens gibt das einen ganz guten Eindruck, wie trainiert die auch sind, also im Allgemeinen. Also die besseren Jungs werden auch den größeren, oder Mädels, also die besseren Männer oder Frauen, werden auch den voraussichtlich besser trainierten Gluteus Maximus pro Muskel mit sich bringen, weil der an der Bewegung natürlich ganz extrem beteiligt ist. Also beim Radfahren sowieso schon, ne, ist klar, aber beim Laufen natürlich auch nochmal, ich will jetzt gar nicht sagen umso mehr, weil das wäre jetzt wahrscheinlich wieder individuell die Frage, welche Muskulatur jetzt wie daran beteiligt ist. Aber auch beim Laufen spielt das Ding eine Riesenrolle. Ne? Und wir brauchen den auf jeden Fall. Und das ist was, wo du völlig zu Recht sagen würdest, bei einem Hobbyläufer siehst du keine Ausprägung. Das ist ja, habe ich hier glaube ich schon ein paar Mal gesagt, aber das finde ich eines der größten Unterschiede, die du findest zwischen Hobby und Profi. Die Möglichkeit der Aktivierung des Po-Muskels zur Beteiligung an der Bewegung. Und das ist halt selten so, dass du im Hobbysport sagen kannst, da ist jemand jetzt wirklich gerade in der Lage, seinen Po-Muskel zu merken. Und dann kann Krafttraining dafür sorgen, überhaupt erstmal,
den anzusteuern,
dass du in der Lage bist, das Ding überhaupt anzumachen. Ja. Also es kann halt gut sein, dass dir das am Anfang nicht mal gelingt. Mhm. Ne? Und dass du irgendeine Übung hast, wie ein Kreuzheben, keine Ahnung was, bei dem du feststellst, ja, ich bewege hier irgendwie die Hüfte nach vorne und wabbel mir da einen zurecht. Aber das geht jetzt nicht super kontrolliert über die Ansteuerung der Glutei. Und das ist aber gleichzeitig dann natürlich eine super wichtige Geschichte. Und wobei das natürlich sehr gut funktioniert, ist Maximalkrafttraining. Ne? Also auch da kann ich jetzt wieder hingehen und kann sagen, das kann ich plyometrisch sicherlich steuern. Da kann ich auch ganz viel Core, was auch immer da jetzt alles mit einbezogen ist, eigenes Körpergewicht, funktionell und so weiter zu einbeziehen. Aber also ich würde jetzt so weit gehen und sagen, so eine saubere Übung, wobei da auch eine Standwaage, wenn du dir, also stell dir, kann ja jeder mal für sich ausprobieren und gucken, wie gut es funktioniert, aber wir stellen uns kurz vor, du bist im Stand, hast eine Kettlebell in der Hand, in beiden Händen, beugst dich vorne über, ein Bein bleibt auf dem Boden stehen, das andere hebt sich mit an. Ja, also wie eine Waage am Ende, du sollst ein T bilden, im besten Fall. Natürlich mit nicht zu viel Ausgleichsbewegung im Becken und so weiter. So, und das wirklich einfach mal ausprobieren, gerne auch ohne Kettlebell am Anfang und dann gucken, wie gut man das hinbekommt und wie sich der Gluteus in den nächsten ein, zwei Tagen anfühlt, also die Po-Muskulatur, weil das ja so eine klassische Übung ist, bei der wir zum einen den Po-Muskel erstmal in die Länge ziehen, ne, dadurch, dass wir uns nach vorne beugen, der läuft ja übers Becken und dann brauchen wir den in der Anspannung, um uns wieder aufzurichten. So, und das ist ja die Idee. Also ich beuge mich nach vorne, richte mich dann wieder auf und ich finde das eine tolle Übung, dafür brauche ich zu Beginn auch jetzt nicht irgendwie eine Langhantel mit den angesprochenen 120 Kilo, die du immer benutzt, sondern da kann ich auch erstmal kein Gewicht nehmen oder eine Stange oder eine Kettlebell oder was auch immer was und auch das ist schon super, aber klar, ich meine ein ordentliches Kreuzheben zum Beispiel ist natürlich eine Sache, die auch da auch ganz wunderbar für eben die Ansteuerung der Glutei funktioniert.
Wobei ja auf der anderen Seite wieder das ist, wenn du eine tiefe Kniebeuge richtig machst, hast du ja im Endeffekt auch relativ viel Stabilität in der Hüfte oder in deiner Core-Muskulatur. Absolut. Die bildet sich ja automatisch.
Ja.
Dadurch hast du wiederum eine bessere Haltung auf dem Fahrrad. Daher kannst du wieder umgangssprachlich mehr Druck aufs Pedal bringen oder es verpufft weniger Energie, die du aufs Pedal bringst, wie auch immer. Also du hast ja immer, wenn man so will, Transfereffekte von allen Seiten. Aus dem Core-Training genauso wie aus dem Maximalkrafttraining oder respektive aus dem Krafttraining, dass du irgendwas nehmen kannst. Oder du bist in der Lage, wenn du selbst diese tiefe Kniebeuge machst, ohne Gewicht erstmal, nur um sie richtig zu machen, dass du weißt, oh, guck mal, hier schalte ich hintereinander Muskulatur ein. Oder ich schieb das Becken nach vorne oder ich drück mich nach oben. Das sind ja alles Sachen, die können dir ja schon helfen. Also allein, es klingt immer so esoterisch, den Körper zu spüren, aber zu wissen, wo welcher Muskel sitzt und was der macht, das ist ja oft schon mal was man selbst in der Physiotherapie lernt. Ja? Und wenn es nur darum geht, die kleine Muskulatur in den Zehen zu spüren. Ja. Also deswegen denke ich immer so. Auch die
Tiefliegende vor allen Dingen und sowas halt, ne? Genau, ja.
Deswegen glaube ich halt, dass es dafür, je schlechter du trainiert bist, und das ist gar nicht böse gemeint, sondern je unambitionierter du im Endeffekt Rad fährst oder Sport treibst, desto mehr profitierst oder kannst du noch davon profitieren.
Ja, total und gleichzeitig ist es unerlässlich, aber auch für jeden Top-Profi,
oder so,
würde man sagen. Ja. Ne? Also genau. Und lass das nochmal physiologisch beleuchten jetzt gerade. Worauf zahlt das ein? Ne? Wenn ich jetzt am Ende, du hast das super richtig gesagt, mit meinem Oberkörper so halbgar wie ein Schluck Wasser in der Kurve auf meinem Rad sitze, aber verlange, dass meine Beine irgendwie da unten gerade Vollgas geben können und sowas. Ne? Und beim Laufen kannst du das jetzt ganz genauso sagen. Und Das zum Beispiel ist wieder eine Sache, bei der, egal ob jetzt Maximalkrafttraining, meine Kettlebell-Standwaage als vermeintliche Core-Übung oder wo auch immer wir das jetzt gerade zuordnen, aber das kannst du auf einen kleinen gemeinsamen Nenner runterbrechen, dass auch das alles wieder zum Beispiel auf die Bewegungsökonomie einzahlt. Und wenn wir die dann messen wollen würden, dann würde ja Folgendes passieren. Wir würden uns anschauen, derjenige sitzt auf dem Rad, wir gucken, wie viel Sauerstoff benötigt der, um eine gewisse Leistung zu bringen. So, nochmal, das Prinzip ist, je weniger, desto besser. Und jetzt müssen wir uns beim Radfahren vorstellen, dass der Oberkörper natürlich das Widerlager bildet für die Beine. Also die sind da ja dran geschraubt. Das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden einen Anker werfen oder irgendwas, dann oder einen Kran bauen, dann würden wir den Kran auch nicht so bauen, dass der möglichst labberig ist und so weiter, sondern der muss ja das Ganze halten können, mit einem Hebel auch versehen. Also da wirken ja auch Hebelkräfte, gerade im Bereich des Beckens und sowas, die dann in irgendeiner Form ja stabilisiert, abgefangen werden müssen, wie auch immer wir das nennen. Und dafür brauchen wir halt einfach nur mal ein stabiles Oberkörperkorsett alleine schon. So, und je schlechter das ausgebildet ist, desto mehr, desto schwammiger wird es auch im Becken, desto mehr Beckenbewegung haben wir, desto mehr Kraftverlust haben wir, der nicht da ankommt, wo der ankommen soll, und desto mehr Energie brauchen wir logischerweise, um eine gewisse Leistung zu bringen, weil wir einfach verschleudern. Und dann würden wir bei einem sinngemäß besser trainierten Oberkörper halt an den Punkt kommen, dass wir wahrscheinlich feststellen werden, dass der eine verbesserte Tretökonomie, so heißt es in den Studien, oder eine Bewegungsökonomie hat, weil der halt einfach zielgerichteter die Übertragung seiner Kraft dahin bekommt, wo der die hinhaben soll, und deswegen halt weniger Verschwendung hat bei der Übertragung halt. Und das ist 1:1 messbar. Und bei der Laufökonomie ist das eines der häufigsten und einfachsten Dinge, dass, wenn ich die verbessern will, dann brauchen wir manchmal gar nicht so kompliziert denken in Sehnen- und Bändersteifigkeit und keine Ahnung, wir brauchen auch gar nicht da anfangen, vielleicht in irgendeiner Form risikobehaftete Maximalkrafttrainingsformen als erstes einzubauen, sondern wir sorgen erstmal dafür, dass wir ein sauberes Oberkörperkorsett mitbringen und dass wir wirklich richtig, richtig stabil im Gesamten sind, und dann macht das meist schon eine ganze Menge aus. Und ich meine, das wäre sowieso irgendwas, was wir sicherstellen wollen würden, bevor wir irgendwie mit Maximalkrafttraining beginnen, ne? Weil der Körper muss erstmal in der Lage sein, das auch wirklich machen zu können. So. Und deswegen hilft das und würde dann dementsprechend dazu beitragen, dass die Bewegungsökonomie besser wird. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Bewegungsökonomie etwas ist, was super häufig in diesen Studien als Benefit für Ausdauersportler in Bezug aufs Krafttraining gewertet wird, weil einfach ganz viele unterschiedliche Dinge auf die Bewegungsökonomie einzahlen. Mhm. Also ich kann ja dafür sorgen, dass die Sehnen und Bänder in meinem Sprunggelenk besser werden, und es zahlt beim Laufen auf die Bewegungsökonomie ein. Ich kann aber auch Core-Training machen und es zahlt auf meinen Oberkörper ein, und das zahlt wieder auf die Bewegungsökonomie ein. Also das, alle genannten Formen gerade, plyometrisches Training, Core, was auch immer, ne, was wir jetzt dazu zählen, Maximalkrafttraining, sind Dinge, bei denen wir uns sicher sein können, dass das in jeglicher Form auf die Bewegungsökonomie einzahlt, weil es einfach, egal ob jetzt mehr Sehnen- und Bändersteifigkeit oder für ein vernünftiges Oberkörperkorsett und so weiter, sorgt. Natürlich ist das jetzt im individuellen Fall, würden wir uns dann jetzt angucken, was braucht derjenige und was ist ihm am ehesten geholfen und wie ist seine Historie im Kraftsport und so weiter. Und hat der einen super Physiotherapeuten neben sich, der die tiefen Kniebeugen anleitet und da auch eine Progression ins Training reinbringt und das beobachtet und so weiter, das ist ja nicht immer gewährleistet jetzt für jeden Hobbysportler. Deswegen soll sich jetzt keiner erschlagen fühlen in der Hinsicht, als dass er jetzt denkt, oh Gott, hier, Daniel hat gesagt, ich soll Maximalkrafttraining machen und ich weiß nicht, wie ich es anfangen soll. Aber Krafttraining per se einzubauen und erstmal dafür zu sorgen, irgendwie, so wie du es gerade gesagt hast, in der Lage zu sein, gewisse Muskelgruppen anzusteuern, wie ein Hintern, wie ein Oberkörper und alles, was jetzt da gerade zugehört, ne? Also der Oberkörper ist jetzt ein bisschen schwammig beschrieben von mir, wenn es um die Anstrengung der Muskulatur geht. Ja, das ist schon eine Hausaufgabe, die es zu tun gilt. Also jetzt mal ganz offensiv gesagt an der Stelle.
Ich habe noch zwei Sachen gefunden, die fand ich ganz spannend. Das eine war, gerade wenn man ein bisschen älter wird, irgendwie Krafttraining verbessert die Ausschüttung von Testosteron. Scheint ja für Männer ab einem gewissen Alter nicht ganz uninteressant zu sein. Ich weiß nicht.
Und nicht nur Männer ab einem gewissen Alter, sondern auch das würde ich nicht unterschätzen, sondern auch Ausdauersportler per se. Also wenn du jetzt irgendeinen Benefit sehen willst, möglicherweise im Hypertrophie-Training, dann Habe ich eben pauschal mehr oder weniger abgelehnt in Bezug auf die maximale Sauerstoffaufnahme. Okay, fair. Aber in Bezug auf die Aktivierung von Testosteron als Beispiel, also einem anabolen Hormon an der Stelle, macht das durchaus Sinn. Und warum ich die Ausdauersportler hinzunehme zu den Älteren, jetzt mögen die sich ganz kurz in einen Topf geschmissen fühlen, da ist die Wahrscheinlichkeit schon nicht klein, dass du entweder aufgrund deines Alters oder aufgrund zum einen deiner fehlenden Trainingsform, die Testosteron ansteuert, als auch aufgrund deines Energiehaushalts manchmal Gefahr laufen könntest, dass du ja tendenziell etwas niedrigere Testosteronwerte hast. Das sieht man gerade bei so Ausdauersportlern mit hohen Trainingsumfängen. Dass dadurch, dass die halt hin und wieder niedrigere Energieverfügbarkeiten haben und so weiter und halt einfach einen hohen Energieumsatz mit sich bringen, dass die tendenziell leichte Anzeichen haben, jetzt gar nicht mal unbedingt eines katabolen Zustands, aber auch jetzt nicht gerade, weiß Gott, wie anabol unterwegs sind. Und dass halt so die Alltagstestosteronkonzentration tendenziell auf einem niedrigeren Niveau liegen könnte, konjunktiv an der Stelle. Und das ist halt, also im Alter auch, ganz klar, ne, weil natürlich auch weniger Anschalten von schnellen Muskelfasern und so weiter. Weniger Kraftfähigkeit, degenerativ, möglicherweise nicht der Degeneration entgegengewirkt, als aber halt auch dem Energiehaushalt. Also das darf man gerne, ja, ich will nicht sagen gleichsetzen, aber die Problematik gilt für beide.
Sagen wir mal so. Andere war noch die Geschichte mit der Knochendichte, speziell bei Radfahrern. Also
ja. Also Radfahrer würde ich Läufer genauso mit einbeziehen.
Das ja, wobei ich dachte, die haben durch diesen Aufprall-Effekt oder so noch, also da ist noch ein verstärkterer Reiz auf den Knochen.
Komplett, genau. Aber natürlich auch das größere Risiko zu brechen.
Okay.
Ne? Also wenn wir jetzt bei Knochendichte sind und wir denken über auch Erscheinungen wie, also Verletzungserscheinungen wie Ermüdungsbrüche in irgendeiner Form nach, also ein Verlust an Knochendichte, der dann irgendwann dazu führt, dass der Knochen an einer bestimmten Stelle vielleicht auch mal bricht, sinngemäß, oder Wasser einlagert oder wie auch immer, dann, genau, hast du völlig recht, ist das eine Sache, bei der du natürlich mit Krafttraining gegenarbeiten kannst. Und das, was du beschreibst, ist, dem Radfahrer fehlt der normale Reiz des Impacts quasi, da wo der Läufer aber natürlich einen gewissen, wie gesagt, Dehnungsverkürzungszyklus ja eh macht mit jedem Schritt und halt auch schon mit einer anderen Intensität. Der muss mit jedem Schritt halt einmal zum Beispiel meine 62 Kilogramm Körpergewicht bei 10% Körperfettanteil abfangen. Und auch das ist schon nicht ganz leicht. So, und der Radfahrer hat das natürlich nicht, der hat keinerlei Impact. Ne? Also der kommt ja nicht auf dem Fußboden.
Und wenn dann schmerzhaft.
Und wenn dann anders, genau. Ja, genau. Dann bricht es meist sofort, aber dann nicht wegen mangelnder Knochendichte. Genau, aber ja. Auf jeden Fall auch dahingehend hilfreich, ganz klar. Und das eine bedingt das andere, ne? Also erhöhte Testosteronproduktion, die natürlich auch wieder dann einzahlt auf eben genau diese Vorgänge und Prozesse. Ja, super.
Also du bist Typ Fitnessstudio.
Also ich privat habe irgendwann festgestellt, dass es schlimm um mich körperlich steht und der degenerative Prozess viel schneller läuft, als ich mit 25 noch dachte, dass er mit 35 laufen könnte. Und deswegen klar. Also wirklich jetzt, offen gesprochen. Und ich kann nur sagen, dass, also ich spreche jetzt hier ganz plakativ für Männer. Ich mag mich jetzt ungern in den Frauenkörper reinversetzen in dem Fall. Aber für Männer eines gewissen Alters halte ich ein Fitnessstudio für verpflichtend. Weil, also klar, wenn man das jetzt irgendwie zu Hause machen kann und so weiter, ist das fein, aber Krafttraining in welcher Form auch immer dann für verpflichtend, weil, und ich betreibe es leider sehr, sehr nachlässig in diesen Tagen, ehrlicherweise, zumindest in den letzten wenigen Wochen. Aber ich merke, was das dann mit mir macht. Und jetzt kommt ja noch hinzu, ich meine, wir reden ja nicht nur vom Alter, wir reden von Schreibtischtätigkeit, wenig Bewegung im Alltag, keinerlei körperliche Belastung im Alltag. Also es ist jetzt leider nicht so, dass ich irgendwie dann weiß nicht, auf dem Bau arbeite oder schwer heben muss jeden Tag oder viele Schritte gehen muss. Ja, und von daher ist das schon schwer degenerativ, muss man klar sagen. Und das merke ich dann, wenn ich an der Reckstange hänge und irgendwie mal, also möge sich jeder selber fragen, wie viele saubere Klimmzüge er hinbekommt. Und ich darf offen sprechen, mein Peak waren mal 7, um dann bei der Eignungsprüfung der Deutschen Sporthochschule 5 schaffen zu müssen, um da durchzukommen. Und ja, ich kann sagen, heute sind es keine 7 mehr.
Das ist ganz sicher. Auch keine 5 mehr?
Auch keine 5 mehr. Okay. Also das ist schon durchaus deutlich weniger. Und aber da muss auf jeden Fall dran gearbeitet werden.
Vielleicht würdest du Fritz im März mal herausfordern.
Nee, der ist topfit.
Meinst du?
Er ist ein zäher Bursche.
Ehrlich?
Ja, der ist topfit, der kann das wirklich. Der ist auch Sauerländer, das ist eine andere Kultur. da musst du das auf Schützenfest auch machen.
Ja?
Klimmzüge. Ja, ja.
Ich dachte, da muss man nur irgendwas schießen auf Schützenfesten.
Auch. Auch nochmal eine andere Nahkampfausbildung haben die aber auch alle im Schützenverein im Sauerland. Das ist anders, das kannst du nicht vergleichen. Das kannst du nur verstehen, wenn du das mal selber erlebt hast, okay, so wie ich.
Gut.
Also nicht jetzt die Nahkampfausbildung, ich war leider nie im Schützenverein.
Ehrlich nicht?
Aus Gründen. Nee.
Man schießt doch da nur auf Pappmaché,
ja,
oder?
Aber
auf echtes Tier.
Schießen und Uniform tragen war nicht so meins,
okay,
gebe ich zu. Nichtsdestotrotz war ich schon durchaus mal auf dem Schützenfest. Das gebe ich, auch das möchte ich gerne zugeben.
Okay, aber erst Krafttraining, dann auf Schützenfest.
Genau, in der
das
Reihenfolge.
Ist jetzt das Motto dieser
Stunde. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Weiß ich nicht, müsste mal gucken.
Aber wir können noch Stunden so weitermachen, ganz ehrlich. Ja. Wir können noch über Muskelfasertypen sprechen und so weiter, stimmt, und so fort. Ne? Aber wir haben uns vorgenommen, kurz, prägnant, knackig. Ich fasse zusammen.
Bewegungsmuster statt Übungen. Also im Endeffekt ist es geschickter zu sagen, wie du halt sagtest, ich mache die Kniebeuge mit der Langhantelstange, wenn ich es dann habe, oder ich
mache
irgendwelche anderen Geschichten mit,
ja,
ich nehme die Langhantelstange und drücke die, es kann natürlich jetzt keiner sehen, und drücke die hoch, ist vielleicht auch ganz,
YouTube kann das alles sehen,
ganz schön, wenn man schwimmt oder so, ist vielleicht auch manchmal gar nicht so verkehrt, mal was für die Schulter zu tun, also Leute, die schwimmen oder auch andere Menschen, so über Kopf, im Alter wird auch nicht besser.
Und auch Beweglichkeit. Also kommt ja dem hinzu, aber da würde ich nochmal vielleicht sagen, also auch da möge sich keiner verrückt machen. Ich finde, man kann auch gerade zu Beginn an Geräten erstmal was tun.
Ja, das natürlich, klar.
Das, was du ja beschreibst, ist ja quasi die Frage danach, ist das jetzt eher eindimensional in Bezug auf eine etwas kleinere Muskelgruppe, oder nicht kleinere, aber auf eine ausgewählte Muskelgruppe. Wenn du jetzt eine Beinpresse nimmst, dann drückst du das Teil raus. Wenn du jetzt eine tiefe Kniebeuge machst, dann ist das ein komplexerer Bewegungsablauf, der da stattfindet. Das ist ja das, was du meinst quasi. Und natürlich immer pro Funktionalität und immer für den komplexen Bewegungsablauf. Aber ich finde, man darf sich, also so geht es mir auch immer, man darf sich da schon auch erst rantasten.
Natürlich, ne? Bevor man gar nichts macht.
Und da vielleicht auch nochmal so ein kleiner Sicherheitshinweis an der Stelle. Jetzt nicht einfach drauf los. Ne? Ich bin überhaupt kein Experte für Krafttraining. Wir werden welche einladen. Aber wenn ich das mit meinem halbgaren Wissen irgendwem erklären muss, dann sage ich auch immer, nimm einfach nur die Stange und nimm vielleicht nicht mal die Langhantelstange, also als solche, die ja manchmal
auch schon... Dennis Sandig hat den Besenstiel empfohlen.
Zum Beispiel,
so macht man es im Altersheim. Überragende. Also klingt jetzt blöd, aber,
ja, aber das ist
ja
schon
wirklich nicht verkehrt, weil
wichtig.
Bei denen geht es erstmal nur um die Bewegungsausführung, dass die überhaupt aus der Hocke rauskommen.
Und Technik erlernen,
werdet
ist das
mal
A und O,
alt,
ne?
Dann ist es schon schwierig,
aus der Hocke rauszukommen. Und das hat auch gar nichts mit alt zu tun, sondern den Bewegungsablauf drauf zu haben und sagen zu können, das war eine gute tiefe Kniebeuge.
Genau, ist flüssig. Und
das braucht ein bisschen. Ja. Und meistens klappt das auch nicht ohne irgendeine Anleitung oder sowas. Ne? Und deswegen, aber wenn Dennis wird da richtig hervorragende Ideen haben und kennt sich da super mit auf. Krafttraining für, garantiert auch ein Buch, ne? Dennis hat mal ein Buch geschrieben zu dem Thema.
Ja.
Wenn man was dazu lesen möchte, wenn man zu dieser Podcast-Folge noch eine Buchempfehlung braucht, dann gibt man bei Amazon einfach Dennis Sandig ein und da, oder auch in jedem anderen Buchladen. Und da wird man was finden.
Genau, und haben wir Dennis deswegen nicht mal eingeladen?
Ja, der war auch schon mal Gast hier im Podcast. Folge 43.
Als du 10-jähriges Abi-Treffen hattest und ich 20-jähriges.
Ja, genau so weit sind wir auseinander. Es war nur andersrum. Ich 20, du 10. Ja. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Ab ins Gym, du kleine Gym-Rat. Ja? Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Dankeschön. Ciao. Das war die aktuelle Junk Miles Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, abonnier uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junk Miles Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.